Wir dürfen dir nahen, unserem Gott, weil du dich herabgeneigt hast und dich uns genaht hast in Christus Jesus. Wir danken dir dafür. Wir dürfen unsere Augen zu dir erheben, weil das Blut deines Sohnes für uns redet und weil er als Priester vor dir steht. Wir wollen deine Macht erkennen, anerkennen. Wir wollen deine Führung und Leitung anerkennen. Wir wollen bekennen, dass du vollkommen bist in all deinem Tun und deine Weisheit und dein Handeln rühmen. Wir wollen dir danken, dass du der Weltenlenker bist, dass alle Mächte dir verantwortlich sind. Wir wollen dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du vollkommen gut bist und weise und aus Liebe zu deinem Volk handelst. Wir wollen dich bitten, dass du uns nun mit Glauben erfüllst, dass du uns Freimütigkeit gibst in Christus zum Gebet. Wir wollen dich bitten, dass du unser Verlangen auf die ewigen Dinge richtest, auf das, was bleibt. Wir wollen dich bitten, dass du dieses Verlangen stärkst. Wir bitten dich, dass du uns abwendest von all den vergänglichen Gütern dieser Welt und dieser Erde. Herr, segne diesen Abend. Komm um Christi willen zu uns, sei du in unserer Mitte. Belebe uns durch deinen Heiligen Geist. Gib, dass wir sehen, wie abhängig wir sind, aber auch gleichzeitig, wie groß deine Verheißungen sind. Darum rufen wir dich an, dass du mit uns bist, aber auch mit denen bist, die zu Hause sind, die krank sind, die in Anfechtungen sind, dass du auch sie aufrichtest, stärkst und auf die ewigen Dinge richtest. Um Jesu Willen bitten wir dies. Amen. Ich wollte uns heute ein paar bekannte Dinge erinnern, die wir in Römer 8 finden. Römer 8. Nicht, weil ihr das nicht wisst, sondern weil ich denke, dass wir manchmal uns einfach an die Dinge erinnern müssen, die wir wissen und uns die neu vor Augen halten müssen. Und ich dachte, das wäre ganz hilfreich. Römer Kapitel 8. Ich lese mal von Vers 12 bis 15. Oder 12 bis 16. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Lest mal 17 dazu. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Paulus geht es hier um das Leben der Erlösten. Das ist etwas ganz Wichtiges und es ist auch wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, wenn wir über den Inhalt oder kurz an den Inhalt denken und darüber reden, was er hier sagt. Es geht also nicht um etwas, was einfach jeder Mensch tun kann, sondern es geht hier um die Dinge, die der Herr uns erkauft hat in seinem Tod am Kreuz. Also es ist das Leben der Erlösten, es ist das Leben derer, die mit ihm gestorben und auferweckt worden sind. Und das Besondere daran ist, dass er uns hier im Grunde genommen zwei, also hauptsächlich Vers 13, also es geht mir hauptsächlich um den Vers 13 heute, dass er hier zwei Prinzipien darlegt, nach denen wir leben sollen. Und er sagt hier, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und warum ist es so wichtig, dass wir, wenn wir diesen Vers anschauen, sehen, dass es hier um die Erlösten geht? Aus dem einfachen Grund, weil er in Kapitel 1 oder in Vers 1 gesagt hat, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Damit wir diesen Kampf kämpfen können, muss Gott mit uns sein. Das heißt, wir dürfen nicht in dem Zustand der Feindschaft gegen Gott sein. Unsere Schuld muss vergeben sein. Die Sünde muss getilgt sein. Und es ist sehr wichtig und grundlegend, denn ich kann nicht erwarten, dass Gott mir hilft, während ich noch in meinen Sünden bin. Aber das ist das Besondere, nämlich, dass das Evangelium uns ja ruft, mit unseren Sünden zu kommen und so zu kommen, wie wir sind. Das heißt, ohne Sünde zu beschönigen und an Christus Jesus zu glauben. Er zeigt uns ja in den Kapiteln vorher, dass die Gerechtigkeit in Christus ist und in Christus alleine. Aber dass wir in Christus auch so vollkommen gerecht gemacht werden, dass der Vater für uns ist, dass Gott selbst uns seine Liebe zeigt und Gott nun für uns ist. Aber in diesem Leben des Christen, als Christ, haben wir einen großen Feind. Und dieser große Feind ist natürlich der Satan, aber wir haben auch die Welt als Feind gegen uns und vor allem unser Fleisch. Und das Fleisch ist das, was uns am nächsten ist. Ja? Es ist dieses Fleisch, das Gott beschlossen hat, in unserem Leben zu bestehen, bis wir sterben. Dieses Fleisch hat seine Ziele, dieses Fleisch hat seine Neigungen. Das Fleisch bedeutet die Sünde, die in uns wohnt. Es sagt also, es ist das, die Neigung zur Sünde, die Neigung des Menschen, die er von Natur aus hat, die wollte der Herr bestehen lassen in unserem Leben, aber nicht bestehen lassen in dem Sinn, dass sie Macht über uns hat, dass sie uns beherrscht, sondern bestehen lassen, dass wir beständig herausgefordert sind, wachsam zu sein und den Kampf gegen das Fleisch zu führen. Und ich will uns erstmal ganz kurz nochmal erinnern, was Herr hier im Zusammenhang zu dem Fleisch gesagt hat, wenn wir jetzt Kapitel 7 aufschlagen. Da sagt Paulus, Vers 17, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und er spricht von der Übertretung des Gesetzes. Er sagt, was macht das Fleisch? Das Fleisch hasst Gottes Willen. Es ist ein Gesetzesübertreter. Es will das Gesetz Gottes übertreten. Also das Fleisch bringt ihn zur Sünde. Dieses Fleisch treibt ihn zur Sünde. Und dann sagt er, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Wir sind ja jetzt noch nicht beim Dilemma, sondern er zeigt hier, dass das Fleisch nie gut ist. Also auch in den frömmsten Werken, und das sage ich jetzt einfach so, auch in den frömmsten Werken ist das Fleisch böse. Das Fleisch behält immer seine Auflehnung gegen Gott. Und er sagt, das treibt mich, das Böse zu vollführen. Und es führt mich immer wieder zur Sünde. Es hat Macht, mich zur Sünde zu führen. Und er sagt, selbst wenn ich Lust habe am Gesetz Gottes, kommt dieses Fleisch und streitet gegen mich. Ist mein Feind. Es ist der Feind meines geistlichen Lebens. Es bleibt der Feind meines geistlichen Lebens. Und er sagt, es ist ein Gesetz in mir. Es ist wie ein Gesetz in mir, das ständig mein geistliches Leben bombardiert, das alles tut, um das geistliche Leben auszulöschen, zu untergraben, zu zerstören. Und in Kapitel 8, um es einfach mal kurz zu machen, bringt er noch mal ein paar Wesensarten des Fleisches auf den Punkt und sagt, Vers 6, das Trachten des Fleisches ist tot. Er sagt, was will das Fleisch? Das Fleisch wird mich immer zum Tod führen. Das heißt, alles, was das Fleisch möchte, das alles, was die Ziele des Fleisches sind, diese Ziele führen zum Tod. Sie sind also gegen das Leben. Sie sind Feinde des wahren Lebens. Warum ist das so wichtig? Weil das Fleisch uns immer wieder erzählt, dass die Freude, die Erfüllung, das Glück und der Spaß bei seinen Vorschlägen liegt. Gott aber sagt uns ganz klar in seinem Wort, alles, was das Fleisch hervorbringt, ist Tod. Er geht dann weiter in diesem Text und sagt hier, nicht nur, dass es Tod ist, sondern dass es immer Feindschaft gegen Gott ist. Also das Fleisch ist ein Feind Gottes. Vers 7, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Dann fasst es nochmal zusammen und sagt, es ist dem Gesetz, denn es ist, unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Es ist für das Fleisch unmöglich, sich dem Gesetz Gottes zu unterwerfen. Es ist unfähig dazu, aber es rebelliert auch einfach immer dagegen. Und dann sagt er, Vers 8, denn die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also im Fleisch, sagt er, ist ein Zustand, wo ich Gott nicht gefallen kann. Warum sagt er das so? Um uns zu sagen, dass alle Werke des Fleisches Gott nicht gefallen können. Also selbst wenn das Fleisch beten würde, selbst wenn das Fleisch Lieder singen würde, selbst wenn das Fleisch gute Werke tun würde, es kann Gott nicht gefallen. Es ist immer Feindschaft gegen Gott. Es ist unfähig, irgendetwas hervorzubringen, was Gott gefallen könnte. So, und deswegen, sie können Gott nicht gefallen. Und dann sagt er, zeigt er aber, dass sie als Gläubige nicht im Fleisch sind. Das Fleisch hat zwar diese Macht, sie leben, das Fleisch ist noch da, das Fleisch hat die Ziele, hat die Absichten, aber sie haben Gottes Geist empfangen. Sie sind lebendig gemacht worden durch den Geist Gottes in ihnen. Und dann, um es kurz zu machen, zeigt er uns in Vers 13, was denn unser Ziel nun ist oder was denn unsere Aufgabe ist. Er sagt, wenn wir, und er spricht zu den Brüdern, haben wir gesehen, er sagt Vers 12, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet. Ein ganz wichtiger Punkt, deswegen habe ich das am Anfang mit der Erlösung angesprochen. Er sagt, niemand, der erlöst ist, hat eine Verpflichtung gegenüber dem Fleisch. Das heißt, das Fleisch hat kein Recht über dich zu bestimmen. Der Anspruch des Fleisches ist gebrochen durch den Tod Christi am Kreuz. Wir sind nicht verpflichtet, dem Fleisch zu gehorchen. Das ist die Freiheit, zu der Christus uns berufen hat und freigemacht hat. Aber er zeigt uns, dass dies mit einer Aufgabe verbunden ist. Und es bedeutet, dass wir täglich, stündlich, wöchentlich, monatlich, unser ganzes Leben lang, genau diese Rechtsansprüche Gottes in unserem Leben aufrichten müssen und gleichzeitig die Forderungen des Fleisches niederreißen müssen. Dass dies ein tägliches und beständiges Geschäft ist. Und darum sagt er auch, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Er zeigt also, dass das Leben, das geistliche Leben darin besteht, und das Wort, das er hier benutzt im Griechischen, ist tötende seiend. Also tötende seiend. Wir müssen Menschen sein, die das Fleisch tötend sind. Das heißt, wir bewahren eine beständige Haltung, das Fleisch mit allen seinen Bestrebungen zu töten. Uns dessen für tot zu halten, bedeutet es zu töten. Es bedeutet, immer wieder aufzurichten, dass das Fleisch mit Christus begraben worden ist und dass dieses Fleisch meinen Tod bringt, dieses Fleisch dem Willen Gottes zuwider ist, dieses Fleisch Feindschaft gegen Gott ist, dieses Fleisch nie Gott wohlgefällig leben kann und ich darum zu jeder Zeit wachsam sein muss oder dass mein Leben
darin besteht das geistliche Leben, die Freude des geistlichen Lebens, der Segen des geistlichen Lebens, unter anderem darin besteht, dieses Fleisch zu töten, ein Tötender zu sein. Und damit darf ich nie aufhören, diesen Kampf darf ich nicht aufgeben, sondern in diesem Kampf muss ich stehen, bis dass der Herr mich erlöst, entweder durch den Tod oder dass er wiederkommt. Aber hier gibt es einen ganz wichtigen Punkt dazu, er sagt, durch den Geist. Und oft vergessen wir das. Durch den Geist bedeutet hier ganz einfach, dass wir nicht aus eigener Kraft zu diesem Kampf in der Lage sind. Wir sind nicht fähig, diesen Kampf gegen unser eigenes Fleisch siegreich auszufechten, ohne dass der Heilige Geist uns beständig mit Kraft erfüllt, dass die Kraft des Geistes uns zukommt und uns in diesem Werk unterstützt. Es ist ein Kampf, bei dem wir verlieren würden, wenn es nur um unsere Willensstärke, um unsere Entschlossenheit, um unsere Intelligenz, um unsere Erkenntnis gehen würde. Wir wären hoffnungslos verloren. Wir brauchen den Beistand und die Kraft des Heiligen Geistes zu diesem Kampf. Das Fleisch ist also Feindschaft gegen Gott. Es ist immer gegen Gott, immer gegen Gottes Gesetz. Aber ich muss diesen Kampf beständig kämpfen. Ich muss darin bleiben, diesen Kampf zu kämpfen. Und ich kann es aber nicht ohne den Heiligen Geist. Ich kann es nicht ohne die Kraft Gottes. Und das führt uns zu einem letzten Punkt, den ich hier heute Abend erwähnen möchte und dann auch anwenden möchte. Das bedeutet, dass wir in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist bleiben müssen. Das bedeutet, dass wir anerkennen müssen, dass wir ohne seinen beständigen Zustrom verloren sind. Es bedeutet, wir brauchen den Heiligen Geist täglich, stündlich. Wir brauchen seine Hilfe und seine Kraft. Aber es zeigt einfach, dass dieser Kampf ein so umfassender Kampf ist, dass wir nichts in unserem Leben ausklammern können aus dieser Schlacht. Das heißt, wir müssen mit der Front, der Kriegsfront, die Kriegsfront ist nicht immer einfach an einer Stelle, sondern sie könnte an 1000 Stellen sein. Das Fleisch kommt in verschiedenen, Verkleidungen auf uns zu und es fordert uns heraus, diesen Kampf zu führen. Und darum sagt der Herr, durch den Geist. Nun, wenn es durch den Geist ist, bedeutet es, und damit will ich heute schließen, auch wenn es sehr kurz ist, aber ich hoffe, dass es uns ein bisschen ausrichtet, es bedeutet, oder darum zeigt uns allein dieser Punkt, wie wichtig es ist, zu beten. Zu beten. Denn wenn ich diesen Kampf nicht alleine kämpfen kann, wenn ich abhängig bin vom Heiligen Geist, wenn ich abhängig bin von Gott selbst, mich darin zu stärken, dann habe ich dieses Leben nicht in der Hand. Dann habe ich dieses Leben nicht aufgrund meiner Erkenntnis, sondern ich bin abhängig von dem der Zustrom des Geistes, von dem der Zustrom der Kraft kommt, nämlich dem Heiligen Geist. Und genau das muss uns treiben, den Herrn beständig zu suchen. Genau das muss uns treiben, zu wachen und zu beten. Zu wachen, hier ist die Betonung, zu wachen, weil wir im Kampf stehen, und zu beten, weil es von dem kommt, der alle Macht hat. Und vielleicht hilft hier auch der Vers, oder ist es, welche Vielleicht ist der Vers da auch sehr hilfreich, den der Herr Jesus gebraucht, weil er so ein bisschen nochmal die Tragweite zeigt des Problems, aber gleichzeitig auch zeigt, wo die Lösung ist. Als Petrus und Jakobus und Johannes mit ihm in Gethsemane sind und schlafen. Und warum ist es so hilfreich? Weil Schlafen nichts Böses ist und weil wir Schlafen nicht gerne mit Fleisch verbinden. Aber Fleisch kann Schlafen sein, Fleisch kann Essen sein, Fleisch kann Trinken sein, Fleisch kann Arbeiten sein, Fleisch kann Geselligkeit sein. Alles Dinge, die in sich nicht Sünde sind. Jesus sagt zu Petrus, weil er müde war und schlief, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Das Fleisch ist, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was ist die Antwort auf die Not? Er sagt, wachet und betet. Sei wachsam, sei beständig wachsam. Bete, weil du abhängig bist für diesen Kampf, abhängig von Gott. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst machen, dass wir nicht aus eigener Kraft den normalen Kampf des Alltags führen können, sondern dass wir zu jeder Stunde, zu jeder Zeit von ihm abhängig sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir persönlich beten, aber dass wir auch die Gebetsstunde haben, wo wir für die Anliegen der Gemeinde beten. Wir können nicht einfach predigen, wir können nicht einfach Lieder singen, wir können nicht einfach einen Gottesdienst durchführen. Wir können nicht einfach ein Zeugnis sein, wir können nicht Vater, nicht Mutter sein, wir können nicht Kind sein, wir können nicht Mitarbeiter sein, wir können also Arbeiter, Angestellter sein, wir können nicht Kollege sein. Wir können all das nicht geistlich tun, ohne dass der Herr uns durch seinen Geist stärkt und aufrichtet. Und ohne dass es einhergeht mit dem beständigen Töten all der fleischlichen Neigungen, die in uns immer mächtig wirksam sind. Amen.